Das intelligenteste KI-Modell, das die Menschheit je öffentlich nutzen durfte. Das war ganze 3 Tage lang online. Dann hat eine Regierung den Stecker gezogen. Für dich, für mich, für alle außerhalb der USA und sogar für einige auch innerhalb. Das ist etwa so, wie wenn du dir vorstellst, wenn du zum ersten Mal ein iPhone in der Hand hattest und 3 Tage später nimmst dir wieder jemand weg und drückt dir das gute alte Nokia 6210 in die Hand, wo du wieder auf deine 150, 160 Zeichen einer SMS begrenzt bist. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Waiver-Folge, der Folge 7. Mein Name ist Tobias Schnitzler, ich bin heute wie immer dein Host und wir haben heute eine wirkliche Special-Folge, denn es geht natürlich um Claude Fable 5 und den Vorfall mit der US-Direktion, dass sie den Stecker 72 Stunden später gezogen haben. Ganz besondere Folge, deswegen würde ich sagen, lass uns gerne einmal reinstarten. Übrigens, ich habe sehr, sehr viel Informationen hier zusammengetragen für diese Folge. Ich habe, glaube ich, so viele Stunden noch nie in der Vorbereitung gesessen. Ich würde auch sagen, inhaltlich ist es die wichtigste Folge, die ich jemals hier abgedreht habe bei Folge 7. Warum ist das so? Weil wir heute nicht nur um technische Dinge sprechen, warum Fable 5 jetzt irgendwie besser als Opus ist oder sowas, sondern wir sprechen über das wichtigste Thema für dich als Geschäftsführer, als Führungskraft, als Solo-Selbstständiger oder als jemand, der Bock auf KI hat, nämlich Souveränität bei KI. Denn wenn dir einfach jemand den Stecker ziehen kann und du bist quasi komplett lahmgelegt, das ist überhaupt nicht geil. Erst recht nicht im Business und darüber werden wir uns heute unterhalten. Deswegen hör dir diese Folge auf jeden Fall bis zum Ende an. Lass uns einmal starten. Fable 5, neues Flagship-Modell, öffentlich zugänglich von der Firma Anthropic, die die Macher auch von Claude sind. Fable 5 basiert auf einem anderen Modell, das sich Mythos nennt. Mythos ist das nicht öffentliche Modell, was weggesperrt wurde, was nur für einen engen Personenkreis zugänglich gemacht wurde, weil es so gut und so intelligent ist, dass es mal zitiert wurde als das gefährlichste KI-Modell der Welt. Okay, was ist Fable 5 eigentlich und wie kam das zustande? Fable 5 ist eine Drosselung, ein öffentlich zugängliches Modell, was fähig ist, bei Sicherheitsbedenken seine Leistung zu reduzieren. Fable 5 ist am 9. Juni 2026 offiziell rausgebracht worden und ist laut unabhängigen Tests das wirklich intelligenteste Modell öffentlich auf der ganzen Welt. Das ist jetzt nicht nur ein Schritt, das ist ein brutaler Sprung. Ein Modell, was Aufgaben auf dem Niveau eines erfahrenen Entwicklers erledigt, was Multi-Agenten-Direktion macht, also hunderte Agenten, Stichwort Claude Workflows, wenn ihr das nicht sagt, schau dir mal die 2 vorherigen Folgen an. Ich glaube, das war in der Folge 5, habe ich darüber gesprochen, was das eigentlich ist. Und extrem gut wirklich in der Orchestrierung, im Zusammenfassen von Informationen. Umso länger dieses Modell läuft, umso stärker wird es. Darauf gehen wir natürlich später noch einmal ein. Okay, 2 Haken zu mitnehmen. A, es ist doppelt so teuer wie Opus. Und es bremst halt bei heikligen Themen unsichtbar herunter, gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber ist das oder war das mächtigste Modell der Welt? Wir hätten Zugriff gehabt bis zum 22. Juni über unsere Cloud-Subscription. Das hat die Trump-Administration dann natürlich schon vorzeitig beendet und wir gehen jetzt da nochmal stark rein. Was ist also passiert? Die US-Regierung ist nach Stunden weltweit sozusagen abgeschaltet, nach ungefähr 3 Tagen. Washington hat Anthropic gezwungen, Fable 5 und auch Mythos 5 für Ausländer abzuschalten. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was ich damit meine, weil Mythos 5 ist ja eigentlich weggesperrt gewesen, aber nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich. Werde ich später nochmal erörtern, nur dass du jetzt hier nicht verwirrt bist. Okay, also das mächtigste KI-Werkzeug der Welt ist jetzt eine kontrollierte Exporttechnologie geworden, wie ein Chip, wie etwa mit Nvidia. Und ein einzelner Brief und ein Produkt hat dafür gesorgt, dass es weltweit Firmen nicht mehr zugänglich ist und dass sie damit nicht mehr arbeiten können. So. Betroffen sind aber nicht nur alle Nicht-US-Bürger, wie wahrscheinlich du und ich, außerhalb der USA, sondern sogar Anthropics eigenen ausländischen Mitarbeiter verlieren den Zugang. Das ist wirklich krass. Ja? Und US-Nutzer haben auch natürlich den Zugang als Nebeneffekt der Abschaltung bekommen. Warum das so ist, das werden wir, wie gesagt, gleich auch noch einmal ein wenig für dich erörtern. Okay, was ist dann genau passiert? Also, Anthropic hat gesagt, dass sie einen Jailbreak, also eine Hackerlücke in diesem Modell vermutet haben. Und Anthropic hat dagegen widersprochen und sagte, hey, es ist ein Narrow Non-Universal Jailbreak, also eine Alltagsfähigkeit, und nennt den Vorgang alleine irgendwie Misunderstanding. Warum? Es ist im Prinzip Folgendes gewesen. Also es ist 12. Juni gewesen, 17.21 Uhr European Time. Und Anthropic hat diese Exportkontrolldirektive der US-Regierung bekommen und der Handelsminister, der Howard Lutnick heißt er, hat Dario Amodei, dem CEO, geschrieben, dass es ab sofort für Fable 5 und Mythos Exportbeschränkungen gibt. Okay. Und Anthropic kann halt nicht Ausländer trennscharf filtern, ist unmöglich. Und deswegen haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir es komplett abschalten. Genau. Wie gesagt, die Vermutung war dieser Jailbreak. Und das ist eigentlich auch mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, das Hauptthema. Denn jetzt ist diese Technologie wirklich für uns einmal weggesperrt worden und bleibt auch erstmal weg. Anthropic hat sich dem erstmal gefügt, wollen es aber mit ihren Compliance-Abteilungen intern prüfen. Meine persönliche Hypothese, vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, weil wenn du aufmerksamer Waferhörer bist, dann weißt du, gab es natürlich damals mit dem Pentagon ein Riesenthema, wo Anthropic, ich glaube, als einziges US-Unternehmen jemals auf eine Blacklist mitgesetzt wurde, was, by the way, auch wieder rückgängig gemacht wurde, weil ein Richter gesagt hat, dass das so nicht korrekt ist. Aber ich glaube, dass ja die Regierung langsam versteht, wie mächtig das Ganze ist und versucht natürlich den Finger drauf zu heben. Man munkelt ja auch, dass sie sich versuchen wollen, an diesen Dingen sozusagen mit, ja, an den Modellen zu beteiligen, wenn die dann bald mal an die Börse gehen. Ist natürlich, by the way, wenn man einen erstmaligen Börsengang plant, natürlich auch, ja, ziemlich aufregend aktuell, ne, vor einer Woche hat Dario Amodei noch gesagt, hey, wir brauchen eine Bremse im Bereich KI weltweit, es ist zu schnell, es ist sicherheitsbedenklich, dann schmeißen sie Fable 5 auf den Markt und auf einmal wird wieder alles abgeschaltet. Also ich sag mal Standard in der KI-Welt, es geht rauf, es geht runter, aber deswegen bist du ja hier Zuhörer, damit wir das einfach einmal eingeordnet kriegen. Genau. Was die EU dazu gesagt hat, ich hatte von dem Sonntag, dem 14.06. ein Statement von Thomas Regnier bekommen, also dem Sprecher der EU-Kommission für technologische Souveränität. Das habe ich mir aus der Quelle der Euronews gezogen und er hat gesagt, ich zitiere, Vorsichtsmaßnahmen in diesem Zusammenhang dürfen unsere Partner nicht diskriminieren. Wir prüfen genau, welche praktischen Folgen das für europäische Nutzer hat. Okay, das ist cool, dass ihr das prüft. Mir ist es eigentlich relativ klar, was es vorher ist und dir wird es wahrscheinlich auch klar sein. Wir werden ein bisschen abgeschnitten. Ich vergleiche das ja so ein bisschen wie eben am Anfang mit dem iPhone und Nokia. Also die Amerikaner haben das iPhone, wir haben das Nokia. Was das jetzt bedeutet und warum diese Souveränität wichtig ist, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt würde ich aber gerne einfach mal abgrenzen, Fable 5 und Mythos, was ist es eigentlich? Also, Fable 5 ist ja Anthropics neuestes, heißes, öffentlich zugängliches Spitzenmodell. Wie gesagt, ist am 9.6. ja gelauncht worden. War auf Platz 1 der weltweiten Ranglisten, 72 Stunden später, wie gesagt, runtergenommen worden, aber dahinter steckt der Mythos und Mythos ist das eigentliche Hochleistungsmodell. Deswegen nennt man das auch die Mythos-Klasse. So, der Unterschied ist, im Wesentlichen, es gibt natürlich noch mehr Details, aber Fable 5 hat diese Sicherheitsbremse für die Allgemeinheit. Das heißt, Fable 5 erkennt, wenn du damit Schindluder in allen Arten treibst, und bremst dich aus. Das Problem ist, dass du das als Nutzer nicht mitbekommst oder mitbekommen hast. Und das ist natürlich ein Problem. Stell dir mal vor, du nutzt dieses Modell, wenn es dann wieder verfügbar sein sollte, und du merkst nicht, wenn es eigentlich sich bremst, nicht so intelligent ist, keine richtigen Antworten gibt oder sonstige Sachen macht. Das ist ja, wenn man jetzt damit entwickelt oder sonstige Arbeit macht, ist ja ein Hochrisikoding. Da hat Anthropic auch schon eingeräumt, dass sie das in Zukunft ändern wollen. Aber das ist natürlich ein Thema. Heißt also, Merksatz, gleiches Gehirn, zwei Modi, ne? Einer öffentlich gebremst, Fable 5, und einer abgeschirmt, umgebremst, das ist Mythos. Okay, aber was ist Mythos eigentlich? Mythos, Claude Mythos entstand eher zufällig, denn Anthropic trainierte Mythos nicht gezielt irgendwie aufs Hacken oder sowas. Mythos ist ein Modell, was extrem stark in der Sicherheit agiert, weil es Sicherheitslücken Codelücken und sowas extrem krass aufspüren kann. Es hatte einfach eine unglaubliche Fähigkeit, Sicherheitslücken zu finden. Und wie gesagt, es kam einfach als Nebenprodukt raus, allgemeiner Verbesserung. Code, Logik, autonomes Arbeiten, was Anthropic dort halt trainiert hat. Und sie sagten, ich zitiere, a downstream consequence, kurz, bessere KI gewollt und gratis einen Superhacker mit dazu bekommen. Das war eigentlich Mythos. Und genau deswegen ist Mythos damals auch weggesperrt worden vor einigen Monaten. Oder eigentlich ist es nie, es ist eigentlich nie veröffentlicht worden, muss man eigentlich so dazu sagen, weil es halt so stark war. Und Anthropic hat es bewusst nicht öffentlich gemacht und hatte gesagt, okay, wir können jetzt da keine Schutzmechanismen reinbauen, weil es einfach ultra stark ist. So. Stattdessen, was haben sie gemacht? Haben ein eigenes internes Programm gemacht, das nennt sich, oder ein Projekt, das nennt sich Projekt Glasswing. Das Projekt Glasswing hat Zugang für so roundabout 50 Partner gemacht: Broadcom, Cisco, CrowdStrike, AWS, Microsoft, Google, also die ganzen großen Player. Die haben die vorher authentifiziert und natürlich auch innerhalb dieser Unternehmen stark eingeschränkt, wer damit arbeiten darf, um damit halt Tests zu fahren. Später haben sie das ausgeweitet auf ca. 150 Organisationen weltweit in 15 plus Ländern. Und jetzt verstehst du, warum ich eben gesagt habe, dass Mythos ja auch entzogen wurde, obwohl es öffentlich nie zugänglich war. Es war halt wirklich nur in einem ausgewählten Kreis. Ja. Naja, und Anfang Juni hatte es dann sogar die EU-Cyberbehörde ENISA bekommen. Und das Ergebnis, es hat zehntausende schwere Sicherheitslücken gefunden, unter anderem, das ist ein Fun Fact, ein 27 Jahre alte Sicherheitslücke in OpenBSD und 17 Jahre alte Lücke in FreeBSD. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, ist komplett egal. Wichtig ist nur, dieses Modell ist so intelligent, dass es alles ausgehebelt hat, was es gab. Das haben jedenfalls die Leute erzählt, die damit gearbeitet haben. Okay, lass uns mal drauf eingehen. Wir kommen später nochmal zu den konkreten Unterschieden zu Fable 5 und auch Opus. Und natürlich auch nochmal Fable und Mythos. Ich werde jetzt an den Punkt noch nicht so technisch reingehen, weil ich über ein viel wichtigeres Thema sprechen will. Nicht, welches Modell irgendwie das Beste ist, sondern wem gehört die KI eigentlich, auf der du dein Business gerade baust oder was du in dein Business integrierst. Und das bringt mich zu einem Riesenthema: Souveränität. Wenn du mir folgst, mal weißt du, da habe ich auf LinkedIn auch schon öfters drüber gesprochen. Ich hatte in den ersten Waiver-Folgen damals mit Philipp, haben wir auch schon über Thema Modellagnostik gesprochen und was es bedeutet, wenn dir auf einmal der Hahn abgedreht wird. Zugegeben, das ist nicht das erste Mal passiert. Wenn du ein bisschen in der KI-Welt unterwegs bist, dann wirst du mitbekommen haben, dass, ich glaube, das war so im Februar, März 25, hat ein chinesisches Unternehmen namens DeepSeek einen damals titulierten Super-Agent namens Manus auf den Markt geworfen. Manus ist komplett gehypt worden. Und Ende 25 hat die Firma Meta, also die Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. gehört, gesagt, okay, wir wollen diesen KI-Agenten Manus kaufen, wir wollen ihn bei uns integrieren, um unsere Services aufzuwerten und wollte dafür 2 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. So, was dann passiert war, ist Folgendes. Die Manus-Founder waren ursprünglich Chinesen, also sind sie es immer noch, aber sind dann irgendwann nach Singapur gegangen, aber China hat die Hand draufgelegt und im April 26 zwingt China Meta, den Rückkauf abzuwickeln. Und gerade zerlegt Meta den Deal Stück für Stück und es wird meines Wissens zurück abgewickelt. Das heißt, China hat auch die Hand auf DeepSeek bzw. auf Manus gehalten und gesagt, hey, das werden wir nicht zulassen, dass das in ein anderes Land übergeht, in andere Hände ging. So, genau. Die USA haben dann versucht, Zugänge zu sperren für China mit dem Eigentum. Ne? Also man merkt, KI ist zum geopolitischen Faustpfad geworden und du sitzt halt als wahrscheinlich europäischer Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständiger irgendwie genau dazwischen, genau wie ich. Und wir denken mir so, okay, krass, was da eigentlich abgeht. So. Wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn eigentlich, wenn man jetzt mal über Modellagnostik spricht, was bedeutet das eigentlich? Also Modellagnostik bedeutet eigentlich, dass wir sagen, wir versuchen uns jetzt nicht nur auf ein Modell zu fokussieren und versuchen den, ich nenne es auch Vendor-Login, also die Abhängigkeit auf gut Deutsch zu reduzieren zu diesem Modell, sondern versuchen damit umzugehen, dass wir sagen, okay, wir gehen davon aus, dass es sicherer ist, verschiedene Modelle, verschiedene Wege zu machen. Und ich meine, wenn du ein eigenes Business hast, dann weißt du, wie wichtig das ist, wenn du irgendwo am Tropf hängst, dass du keine Abhängigkeiten hast und dass du die natürlich auch reduzierst. Bei KI-Modellen, ganz ehrlich, ist es echt nicht so einfach. Ich habe mir gestern mich eine Stunde hingesetzt und habe wirklich mal recherchiert und auch recherchieren und verifizieren lassen. Was sind eigentlich die bekanntesten KI-Modelle weltweit und wo sitzen sie eigentlich? So, ich habe mir die Top 25 gezogen und habe dann gesagt, okay, das ist ja irgendwie langweilig. Also habe ich es dann auf die Top 10 reduziert. Und jetzt nimm dir mal bitte deine rechte Hand und überleg mal, Platz 1, wo ist der? Genau, ist USA. Claude Fable aktuell noch von Anthropic, ist eine US-Firma. Platz 2, GPT 5.5, OpenAI, US-Firma. Platz 3, Gemini 3.1 Pro, naja, ist Google, du wirst es kaum glauben, USA. Platz 4, jetzt kommt's, DeepSeek V4 ist China. Also auf Platz 4 ist China. Platz 5, Grok AI, also 4.3er, ist auch USA, ne, vom guten Elon das Thema. Dann kommt Quen, 3.7 Max ist China. Dann kommt Muse Spark, das ist von Meta, die meisten kennen das nicht, ist aber auf Platz 7, ist auch in den USA. Ja, Platz 8 ist Kimi, Platz 9 ist GLM, kennt auch keiner. Kimi könnten ein paar Leute kennen. Naja, und dann kommt eigentlich das, wo ich jetzt hin will, deswegen muss ich mit dir hier hingehen. Platz 10, Mistral Large 3. Und das ist das, juhu, erste EU-Model, nämlich Frankreich. Mistral sitzt übrigens in Paris, meines Erachtens. Und da sind auch irgendwie Ex-Metler und Ex-Googler-Leute und Co. mit drin. Aber das ist das einzige Modell, was ich irgendwie kenne, was ansatzweise irgendwie wahrscheinlich in den mehr als Top 25 ist. Genau. Ich habe übrigens die Liste weitergemacht und erst auf Platz 18 kommt ein kanadisches Modell. Danach kommt Falcon, was ja von den Vereinigten Emiraten ist. Dann kommen noch ein paar andere. Also es ist wirklich krass. Ne? Das ist wirklich krass, dass eigentlich USA und China sich das komplett teilen und es nur ein einziges gibt, was in der EU ist. Okay, soviel zum Thema Abhängigkeit und Souveränität. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, auf das Thema Cloud Act. Aber vorher ist es einfach nochmal wichtig zu überlegen, okay, warum ist KI-Souveränität eigentlich wichtig? Also stell dir mal vor, du hast eine Fabrik und die läuft jetzt einfach auf Strom, ne? Aber der Schalter, um den Strom ein- und auszuschalten, der sitzt einfach bei jemand anderem oder bei einer anderen Regierung in einem anderen Land. Und die können ihn aus eigenen Gründen umlegen und du kannst nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Und das passiert über Nacht. Und auf einmal ist dann der Ofen aus. So. Und jetzt musst du überlegen, dein Team baut Wochen, Monaten an Prozessen auf einem Modell und am Montag Fehlermeldung, bupp, Error, weiß nicht, 400, Modell nicht erreichbar. Bestehende Sessions enden mit Errors, deine ganzen Mitarbeiter können nichts mehr machen, alle laufen irgendwie auf dem Trockenen. Und jetzt musst du überlegen, okay, jetzt müssen wir gerade umschwenken, welches Modell finden wir jetzt? Und wenn du das halt hart in deine Prozesse eingebettet hast, dann hast du natürlich das auch ein Stück weit auf diese Modelle angepasst. So, das kriegst du nicht mal eben von jetzt auf gleich hin. Wenn du das Ganze betreibst, zum Beispiel Software as a Service oder wenn du es intern im Unternehmen hast, ne, dann ist natürlich auch wichtig, dass du sagst, hey, ich arbeite ja nicht mit US-Modellen, sondern die müssen ja in der EU gehostet sein. Das heißt, wenn du dann irgendetwas genommen hast und du bist noch nicht in der EU, dann musst du erstmal dich bei Bedrock oder bei Vertex, Bedrock ist von AWS und das ist in Frankfurt gehostet und dort hast du verschiedene Modelle wie Anthropic, OpenAI und Gemini, die in der EU gehostet sind. Könntest aber auch zu Vertex AI von Google gehen, das wäre dasselbe. Muss man aber überlegen, das dauert. So, jetzt reden wir von integrierten Prozessen, aber was machst du, wenn du klassischer, weiß ich nicht, ChatGPT oder Claude-Interface-Nutzer bist? So, was machst du denn dann? Ich meine, jetzt ist nur Fable 5 abgeschaltet worden, ne? Aber was passiert denn, wenn auf einmal komplett Claude irgendwelche Exportverbote kriegt oder sonst irgendwas, ne? Wir wissen es ja einfach nicht und wir können es ja auch nicht kontrollieren. Und in dem Fall, was passiert denn dann? Deine ganze Chat-Historie ist weg, deine Agenten sind weg, deine Skills sind weg, es ist alles weg und du kommst nicht mehr dran. Und jetzt wird dieses Thema, wo wir alle ja in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren das ist so cool fanden, irgendwie alles in die Cloud auszulagern und zu irgendwelchen Dienstleistern zu verschieben, wird irgendwie das Self-Hosting spannender. Ich weiß, im Mittelstand ist das anders, die waren cleverer, die haben das gelassen, aber das ist jetzt wirklich ein reales Thema. Und du musst jetzt überlegen, spielt jetzt keine Rolle, ob du wie wir ein Agentic-Produkt hast, ob du ein mittelständisches Unternehmen hast und deine Mitarbeiter KI nutzen, um sich einfach tagtäglich damit zu beschleunigen oder sonstige Sachen machst. Diese Abhängigkeiten sind da und wir müssen das reduzieren und wir müssen uns jetzt die Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. So. Und ich hatte ja eben gesagt, da kommt ja noch ein Thema, das ist ja, geht ja nicht nur um EU-Hosting, also das sowieso, ne, aus Sinne von datenschutzrechtlichen Themen, das ist klar, aber mir geht es noch um etwas anderes. Es geht darum, was jetzt in Frankreich ja im letzten Jahr oder jetzt vor ein paar Monaten auch nochmal passiert ist, beziehungsweise hochgekocht war, nämlich das Thema der US Cloud Act von 2018. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, was ist das eigentlich? Der zwingt US-Unternehmen, gespeicherte Daten an die US-Behörden herauszugeben. Auch wenn die Server in Europa stehen. So, ja, was ist denn natürlich, wo Microsoft EU-Hosting hat oder allen anderen? Was passiert denn dann? Ne? Und genau das ist, du hast jetzt wahrscheinlich schon Kopfkino und genau das ist ja sozusagen auch passiert, nämlich mit der französischen Regierung. Lass uns aber einfach nochmal kurz gucken, mach meine Einordnung, wann greift das? Also eine US-Behörde hat eine gültige richterliche Anordnung, ein Warrant oder ein Suponer, genau. Und meistens ist es irgendwie im Rahmen von Strafverfolgung oder nationaler Sicherheit. Und der Anbieter muss dann liefern, egal wo die Daten liefern. Und das greift dann einfach durch. So, das heißt, in der EU gehostet mag datenschutzkonform sein. Disclaimer, ich bin hier kein Rechtsberater oder sowas. Aber wenn der Anbieter ein US-Konzern ist, dann hängt ja die Rechtspflicht doch darüber. In meinem Verständnis, Disclaimer, ich bin kein Rechtsberater. So, also Souveränität heißt in der Bottomline, wir reden über Kontrolle und nicht nur über den Serverstandort. Super, super wichtig. Okay, was ist eigentlich in Frankreich passiert? Es gab einen Vorfall, den wir noch auf, glaube ich, auf den 10.06., glaube ich, 25 zurückzuführen, also davor zurückzuführen ist. Da hat jemand von Microsoft Frankreich, Anton Carnio, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mein Französisch ist echt eingerostet, musste unter Eid vor dem französischen Senat aussagen. So, er wurde gefragt, ob er garantieren könnte, dass französische Daten nie ohne Frankreichs Zustimmung in die USA gehen. So, und er hatte das in dem Fall verneint. Non, je ne prends pas les garanties. So, nach meinem schlechten Französisch heißt das so auf gut Deutsch übersetzt, ich kann es nicht garantieren. Und die Konsequenz war, Frankreich steigt aus Windows aus und wechselt auf Linux. So, das war so der Stand April 2026. Das Eingeständnis war 25/26, ist wichtig. Okay, jetzt hast du eine Regierung, die weiß ich nicht wie viel, Hunderttausende oder Millionen Mitarbeiter hat, aber Millionen, die das genutzt haben und jetzt wechseln die. Jetzt sprechen wir natürlich nicht über KI, wir sprechen über Word, Excel, Outlook etc. Ne? So, aber es geht darum, halt die Abhängigkeiten einzudämmen. Das ist super wichtig. Eliminieren können wir sie wahrscheinlich nicht komplett. So. Also, erstens Modellagnostik. Ne? Werkzeug ist wechselbar wie eine Glühbirne, wenn halt, weiß nicht, Osram die Glühbirne nicht geliefert hat, bist halt damals zu Radium gegangen. So, ne? Fällt eins aus, wird das andere abgeschaltet, steckst einen Stecker halt woanders rein. Das musst du aber erstmal hinkriegen, dass du das in deinen Prozessen und auch in den Chat-Interfaces hast. Ne? So. Und wir müssen auch ehrlich bleiben, Mistral, wir machen da auch Tests und wir haben so für einen Buchhaltungsprozess bei uns einen richtig coolen Case damit evaluiert, der ist wirklich richtig gut. Da haben wir das erste Mal Mistral wirklich als top identifiziert, kein anderes Modell konnte das schlagen. So, bei uns intern, um was zu machen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die europäischen Modelle, die US-Spitzen-Frontier-Modelle einfach noch nicht ersetzen können. So. Ne? Mag mich aber auch irren, weil es gibt wahrscheinlich immer irgendwelche Hidden Champions, die man jetzt vielleicht einfach noch nicht kennt und ich fände es ultra cool, wenn wir halt Modelle haben in der EU, in Deutschland, wo auch immer, die hier gehostet sind, die einfach richtig Attacke machen. Genau. Also, wir müssen einzelne Schritte diversifizieren. Mehrere Anbieter, Daten, Exit-Fähigkeit, das gibt uns die Verhandlungsmacht zurück, also Verhandlungsmacht reaktiv, kann natürlich nicht zu einem Job gehen und sagen, ey, wir ziehen dann hier unsere 100.000 Euro Token-Kapazität ab. Ich glaube, da kriegst du noch nicht mal einen Brief von einem Menschen zurück, sondern nur von einem Agent von denen. Es geht darum, was ich damit meine, ist, dass du halt dich nicht so abhängig machst. Ne? Genau. Und warum jetzt? Es spielt keine Rolle, ob du Mittelstand gehörst, ob du mit KI täglich arbeiten ohne oder ob du wie wir ein KI, also AI Power ist ja ein native AI Startup, aber es geht darum, Zugang und Diversifizierung sind meines Erachtens absolute Chefsache geworden und das kennen wir aus allen anderen Bereichen. Ne, das machen die guten Geschäftsführer seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Jahren. So. Wie machen wir das bei AI Power? Bevor ich gleich nochmal einordne, was eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Modellen ist und auch in den Leistungsspezifikationen. Also ich kann dir sagen, was tun wir als Beispiel? Wie machen wir das im Alltag? Wir haben bei uns, bei unseren eigenen Programmen, die wir entwickelt haben, haben wir wirklich wochenlang Modelle verschiedener Hersteller getestet. Wir haben es wirklich verglichen. Und wir haben dann gemerkt, okay, womit haben wir gute Ergebnisse? Es geht natürlich oft noch immer um Wirtschaftlichkeit, weil wenn du sowas jetzt wie Opus oder Fable 5 in deinen Prozess einbettest, dann ist das in Ordnung, aber dann muss natürlich obenrum auch genügend Geld reinfließen, weil diese Modelle einfach so, sorry, schweineteuer sind. Das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und by the way, wir hängen ja sowieso alle gerade am Subventionstropf der KI. Wenn du nicht weißt, was ich damit meine, zieh dir mal bitte die Folge 6 von Wafer rein, da habe ich genau darüber gesprochen. Die meisten wissen nur gar nicht, dass diese Subscriptions, die wir haben, einfach so gut subventioniert sind, dass sie teilweise das 13-fache eigentlich wert sind für das, was wir bezahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, testen. Also teste wirklich aus, welche Modelle für deine Prozesse funktionieren. Bau native Fallbacks ein. Also aus dem technischen Bereich, ich sage jetzt mal, wie das als Beispiel bei N8N funktioniert, wenn du jetzt sowas hast für Automatisierungslösungen, da kannst du immer Fallback-Modelle hinterlegen. Das haben wir schon sehr früh gemacht. Warum? Weil irgendwie, ich glaube, wir haben die Cloud API 2024 mal, habe ich das erste Mal intern für einen Test für mich gehabt und ich habe super häufig einen 500er Fehler, also einen Server-Error gehabt. Das ging irgendwie immer wieder so und das hat mich so abgenervt, dass ich damals gesagt habe, okay, ich brauchte irgendwie ein Fallback, weil sonst funktioniert es nicht. Heute ist es bei uns absoluter Standard. Wir haben sogar mittlerweile 3 unterschiedliche Modelle von unterschiedlichen Anbietern aus unterschiedlichen Bereichen als Fallback drin. So. Und glaub mir, ein EU-gehostetes Modell zu finden, was Leistung hat, in dem Fall und auch kosteneffizient ist, ist echt nicht einfach. Okay, soll also für dich heißen, Schritt 2 ist, check die Modelle, wähl das aus, guck, dass es automatisch einspringt, wenn du einen Ersatz, dass du dieses Ersatzmodell hast. Ne? Das ist ein Sicherheitsnetz, das ist kein Stillstand. So. Zugang über EU-gehostete Modelle ist super wichtig. Ne? Wie gesagt, Vertex AI, AWS, Bedrock. Du könntest aber auch zu Open Router gehen. Wenn du ein Enterprise-Segment hast, dann haben die, glaube ich, auch Server in der EU und machen auch mit dir ein DPA. Allerdings musst du wahrscheinlich dann schon richtig viel Token abkaufen. Deswegen Bedrock Vertex kann meines Erachtens, glaube ich, eigentlich gefühlt jeder nutzen. Super cool einfach. Genau. Dann nächster Punkt, die Agents, Prompts, Skills. Also alles, was du sozusagen als Knowledge reingegeben hast, alles, was du kreiert hast, guck, dass du das irgendwo abspeicherst. Wir oder unsere Entwickler und ich selber, wir nutzen ja VS Code oder Cursor. Das ist ja dann lokal, also bei mir bei VS Code zum Beispiel ist das ja alles lokal, läuft das und es wird lokal abgespeichert. Das bedeutet, ich kann, ist zum Beispiel in einer Cloud-App, kann ich das gar nicht sehen, was ich gemacht habe. Es liegt bei mir nur lokal. Das ist das Coole. Es wird natürlich verarbeitet, aber die Ergebnisse liegen hier. Das ist für mich, am Anfang war das echt komisch vom Gefühl, wo ich sagte, boah, das liegt lokal und so. Ich habe eine Versionierung in GitHub. GitHub hat ja auch, wenn du Unternehmensaccount hast, eine EU, also hostet es ja auch dann in der EU. Aber klar, ist natürlich auch wieder ein Microsoft-Unternehmen zum Thema Cloud Act. So, heißt aber, ich lege es lokal ab und ich committe ist, dass es hochgeladen wird. Das kannst du dir vorstellen, das ist so, GitHub ist dann wie Microsoft OneDrive nur für Entwickler und da wird es abgespeichert und es wird versioniert. Und das ist ja super, weil wenn du jemals mal irgendwie einen Skill, einen Prompt abgeändert hast und dachtest, oh, der ist vielleicht nicht so gut, aber ich habe die alte Version nicht mehr, hätte dir das an der Stelle geholfen. Das kannst du also machen und natürlich kannst du es auch lokal, wenn du Server lokal hast, kannst du natürlich auch bei dir irgendwo lokal ablegen. Also ich würde das immer machen, super wichtig, ja auch mit allen Outcomes. Ne? Also wenn ich zum Beispiel recherchieren, wenn ich Sachen mache, wenn ich etwas erarbeite, dann habe ich ja immer Workstreams und dann habe ich immer Zwischenergebnisse. Die speichere ich immer lokal ab. Nicht nur, weil ich die Modelle nicht überladen will, sondern auch, weil ich es dann immer liegen habe und weil ich es benutzen kann und weil es bei mir liegt. Das ist super wichtig. Ja? Ja, und wenn du nicht Technik unterwegs bist, also wenn du nicht sowas jetzt, sag ich mal, wie N8N nutzt oder von Celonis Mac eventuell, ne, also Wissensarbeiter, Knowledge Worker bist, dann ist natürlich auch die grundlegende Überlegung, wo sind denn diese Chat-Interfaces? Ne? Das ist ja nur, man nennt es ein Frontend-Wrapper, also etwas, was dir das anzeigt sozusagen. So kann man es, glaube ich, vereinfacht sagen. Und da nutzen wir zum Beispiel, die habe ich ja mehrfach auch schon gesagt, die Applikation von Langdog, ein Berliner Startup. Und Langdog hat ja auch intern verschiedene Modelle. Du kannst, ich glaube, DeepSeek haben sie auch, auf jeden Fall Claude, OpenAI und Gemini und kannst innen drin wechseln. Das ist natürlich auch super. Ne? Und bei Langdog ist alles meines Erachtens auch so offen gebaut, dass du jederzeit deine Daten auch wieder runterladen kannst, also zumindest die Prompts und Skills, und damit halt fähig bist, weiterzuarbeiten. Ne? Und deswegen ist es super wichtig. Ich denke, und davon bin ich total überzeugt, dieser Vorfall jetzt wird wachrütteln. Das wird dafür sorgen, dass mehr Unternehmen und vielleicht auch mehr Startups mit lokalen Modellen beschäftigen, mit in der EU gehosteten Modellen. Ich denke, das wird ohnehin kommen, wenn wir ja merken, wohin die Hardwareentwicklung irgendwie geht. Ne? Lenovo, der neue Nvidia-Chip, der da reingebaut ist, den Jensen Huang, also der CEO von Nvidia, mal vorgestellt hat vor 1-2 Wochen. Das ist klar, da wo Apple hingeht, hat jetzt an der Spitze bald einen, der nur auf Hardware fixiert ist. Da kann man dran fühlen, was eigentlich passiert, dass diese ganze Computing Time, also die Rechenleistung in unseren Computern in Zukunft wahrscheinlich auch ein Stück weit ausgelagert wird. Ne? Genau. Also, was du als Unternehmer, Unternehmerin tun kannst oder als Führungskraft, als Selbstständiger etc., ne, check, welche App nutzt du, welches Internet arbeitest du, wem gehört es, könnte dir jemand den Stecker ziehen, wenn ja, wenn morgen die App nicht erreichbar ist, was würdest du machen, hättest du Chatverläufe, Skills, Agents und alles, was da drin ist. Zweitens, Prompt Skills und Ergebnisse am besten lokal oder irgendwo anders speichern und ablegen. Wenn du eine normale App nutzt, ist es natürlich echt super anstrengend, vor allen Dingen Ergebnisse, ne? Aber das wäre eigentlich nur der einzige Weg, weil wenn der Zugang weg ist, kommst du nicht mehr dran. Ne? So. Und die Code-Editoren VS Code legen die Sessions lokal ab, dann hast du es sowieso auf dem Rechner gespeichert. Und Punkt 3 ist, Fallback-Modelle einrichten. Ne? Technisch fällt ein Modell aus oder du bist jetzt in deinem Chat-Ding drin und das funktioniert nicht, da wird der Stecker gezogen, dann kannst du einfach auf ein anderes Modell wechseln und dann kannst du weitergehen. Gut, lass uns einmal nochmal zu einem anderen wichtigen Punkt kommen und wahrscheinlich haben die Technikversierten und die Leute, die jetzt total interessiert sind, ja, es ist jetzt der Unterschied zwischen Fable 5 und Mythos und Opus und wie auch immer, was steckt da eigentlich sozusagen hinter? Okay, lass uns mal ein wenig reingehen. Also, Opus ist ja ein ungebremstes Modell, wir hatten ja eben schon gesagt, das ist ein kleiner Kreis, dem das zur Verfügung gestellt wurde, hat keine Sicherheitsgrenzen, ist die stärkste Cyber-KI der Welt, baut autonom ganze Angriffsketten und checkt halt, wie sicher das ist, hat sehr viel schon, sehr viele Dinge sozusagen schon aufgedeckt und im Project Glasswing war es für geprüfte Leute sozusagen zugänglich, bleibt weggesperrt, ist zu gefährlich für die breite Masse. Ist, denke ich, auch in Ordnung so. Fable 5 basiert ja auf Mythos und ist im Prinzip gebaut worden, um die Mythos-Stärke sicher für alle nutzbar zu machen. So, das heißt, ein Klassifizierer, der scannt jede Anfrage und schaut irgendwie Cyber, also alles, was Cyber, Bio oder Destillation ist, versucht der direkt Fallback zu machen auf Opus. Das heißt, wenn er feststellt, dass er klassifiziert, dass diese Anfrage potenziell gefährlich oder sicherheitsbedenklich ist, reduziert er die Leistung und schaltet intern um. Wie gesagt, du siehst es nicht, wann gebremst wird, die Antwort kommt schwächer raus, ist einfach ein Riesenproblem. So, Fehler passieren unbemerkt. Anthropic hat zwar gesagt, dass innerhalb der Sessions, wo es jetzt die 3 Tage online war, das unter 5% war, aber das ist natürlich nur von denen eine Aussage, ne? Artificial Analysis sagt, dass es so 8-9% bei denen war. Wie viel es ist, weiß man nicht, aber es ist so Secret Sabotage, sage ich mal, also ein stilles Herunterstufen. Und Anthropic hat sich deswegen auch natürlich ein Stück weit entschuldigt. Ne? Das ist also das Thema. Okay, lass uns einmal nochmal ein bisschen tiefer jetzt in diese Thematik sozusagen reintauchen. Und zwar wollen wir ja nochmal ein bisschen besser einsteigen. Claude Mythos, Fable 5, Unterschiede, Opus etc. Ne? Also was sind eigentlich so ein bisschen die Unterschiede von Fable 5 zu Opus und was ist die Bottomline unten drunter? Also, wenn man jetzt generell, kann man sagen, sehr langwierige Prozessketten hat. Also als Beispiel, du hast hunderte Sub-Workflows, also Sub-Agenten, die du irgendwie startest, die alle ein konsultierendes Ergebnis wiedergeben. Du hast einen Agent, der einfach unglaublich lange an etwas programmiert, etwas erarbeitet oder sonst was. Da kann man sagen, umso länger dieser Prozess dauert, umso arbeitsintensiver er ist, umso besser löst das Fable 5, weil es genau dafür gebaut wurde. Es kann lange Aufgaben mit einem Gedächtnis viel besser machen, weil diese persistent memory, so nennt man die, die wirkt einfach dreimal stärker als bei Opus. Und das heißt auf Deutsch, bei langen Aufgaben mit einem einzigen Notizgedächtnis legt Fable 5 deutlich mehr ab als Opus und kann sich doch daran erinnern. Und darum ging es ja eigentlich seit Anbeginn ChatGPT 3.5 damals rausgegangen ist. Ich meine, wir hatten 8000 Token, glaube ich. Ne? Das ist heute unvorstellbar. Das ist so vergleichbar mit, man hatte früher ein Elsa-Modem 56K und heute, keine Ahnung, Glasfaser mit 100 Gigabit. Das ist ein echter Unterschied. Okay, also das heißt Coding-Aufgaben. Coding-Aufgaben ist Fable 5 mehr als doppelt so gut. Das hat The Decoder auch bestätigt. Bei unmöglichen Programmieraufgaben knackt Fable 5 doppelt so viel wie Opus raus. Also ist unglaublich leistungsstark im Programmieren, wenn es komplex wird, wenn sehr viele Aspekte, Variablen mit berücksichtigt werden. Das ist für die Entwickler gut. Aber das Problem ist, es ist auch doppelt so viel weg. Ich kann mich noch erinnern, als mir vor 3 Tagen ein Entwickler sagte, ey Tobi, ich habe meine Sessions 7 Tage aufgebaut. Ich habe ein bisschen mit Fable probiert und ja, es ist einfach echt teuer, hat er verschwitzt gelächelt. Und ich habe gesagt, gut, haben wir das also auch gehabt. Ne? Genau. Dann Migration von großer Altsoftware. Ne? Es gibt diesen Case von Stripe. Stripe migrierte 50 Millionen Zeilen Ruby an einem Tag statt in 2 Monaten. Und das hat Anthropic bestätigt. Das haben die mit Fable 5 hinbekommen. Also Alt-Code-Bases haben sie in einem Rutsch sozusagen migriert, wofür Teams sonst Wochen Arbeit brauchen würden. Ne? Genau. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch, gut, wir haben noch so was Spannendes vielleicht. Finanz- und Datenanalysen. Fable 5 ist das erste Modell, das 90% auf einem Kern-Analytics-Benchmark knackt und das liegt 10 Punkte über Opus. Das heißt, bei super, und da haben wir dasselbe wieder, langen, anspruchsvollen Finanzanalysen, viele Daten, viele Zahlen, viel ausgewertet und in Verbindung, in Relation gesetzt werden muss, ist Fable 5 unglaublich leistungsstark. Wo es dann, wo der Vorsprung dann nicht mehr so krass wird, ist zum Beispiel Auswertung, ohne jetzt externe Tools von irgendwie Dokumenten, zum Beispiel PDF-Dokumenten oder sowas. Da weiß man immer, bei Opus waren Dokumente oder auch Tabellen, ist ja oft ein Thema gewesen, hat schon gut funktioniert. Fable 5 ist da einfach nochmal ein bisschen leistungsstärker. Die sind ungefähr so 10-15% besser. Also man merkt, da ist ein Vorsprung da, aber krass ist es jetzt nicht. Bei allem, was Vision AI ist, kurz, wenn du nicht weißt, was Vision AI ist, wir sprechen oft von Multimodalität. Das heißt, ein KI-Modell kann jetzt nicht nur Texte lesen, sondern kann zum Beispiel auch Sprache erkennen, also verarbeiten und oder natürlich auch noch Vision, das heißt Bilder in dem Fall, ne? Also Videos oder Bilder und kann Dinge sehen. Und hier gab es einen Case, der von Anthropic bestätigt wurde. Da gab es ein Pokémon Fire Red, das Spiel. Und Fable 5 hat dieses Spiel komplett selber durchgespielt. Und Opus ist komplett daran gescheitert. Also Fable 5 versteht Bildschirminhalte extrem gut und kann damit visuelle komplexe Aufgaben viel besser lösen. Wann passiert das? Also ich habe zum Beispiel häufig einen Screenshot, den ich hochlade und etwas frage. Ich habe zum Beispiel irgendwie einen Workflow bei mir in N8N, der super komplex ist, wo ich aber auch noch die Notes haben muss, wo ich jetzt nicht das JSON, wenn du es nicht sagst, anyway, kopieren kann. Und deswegen mache ich einen Screenshot und sage, guck mal, das und das und das ist der Config, das und das ist das Thema. Und da ist Fable 5 einfach unglaublich besser, weil Fable 5 das Bild einfach viel besser auslesen kann und nachher auch verarbeiten kann. So, genau. Ja, und dann haben wir so noch, dass wir noch zum Beispiel den letzten Part haben, wissenschaftliche Forschung, ne? Also das ist unglaublich leistungsstark, weil man gefühlt sagt, okay, das ist einfach 10-mal schneller gefühlt als Opus, weil Fable 5 mehr machen kann. Also für dich einfach, long story short, wo man sagen kann, es ist einfach ein Modell, was umso länger und mehrstufiger die Aufgabe ist, desto größer hat es den Vorsprung. Und bei uns geht es ja um allen eigentlich um dieses Thema Autonomie, also autonomes Arbeiten von Agenten. Und jeder, der Agenten schon mal sehr lange hat laufen lassen, weiß, dass dann irgendwie mal Fehler kommen, das Ding abbricht oder es nicht funktioniert oder sonst was. Und Fable 5 kann genau da hebeln. Und das ist natürlich super, super spannend gewesen. Genau. Also es heißt, je länger und mehrstufiger die Aufgabe, desto größer ist einfach der Vorsprung. So, ich gebe dir nochmal, falls du jetzt gesagt hast, okay, habe ich alles nicht so ganz verstanden, gebe dir nochmal eine Bottomline unten drunter, gebe dir ein Beispiel. Du lädst jetzt einen 150 Seiten Vertrag und Angebot irgendwie hoch und sagst, hey, finde die Risiken, vergleiche, keine Ahnung, Konditionen, baue mir eine Entscheidungsvorlage. Das ist eine lange, mehrstufige Aufgabe, weil hier verliert Opus irgendwann den Faden, weil 150 Seiten ist halt schon eine Menge Kontext. Und Fable kann das sauber durchziehen, weil es intern mehrere wahrscheinlich Subprozesse startet, das der Ganze orchestriert und in einer mehrstündigen, ja, ich sag mal, Markt- oder Wettbewerbsrecherche kann das ein Mitarbeiter komplett an die KI abgeben. Das habe ich witzigerweise mit mir selber auch schon gemacht, allerdings mit Opus, das funktioniert ganz cool, aber Fable 5, wie gesagt, ist ein anderes Level. Wenn du dich interessierst für Sub-Workflows, also wie kann Agenten mehrere Unteragenten delegieren, also du machst eine Wettbewerbsrecherche und startest jetzt 100 Agenten, sage ich mal, parallel, wie du das machst, das habe ich in der Folge 6 einmal komplett dargestellt und habe dir das sozusagen erklärt, beziehungsweise, nee, sorry, es war die Folge 5, die heißt Hunderte KI-Agenten auf Knopfdruck, die kann ich dir einfach einmal empfehlen. Für dich als Take-Home zum Ende dieser Folge, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, ich bin immer wieder ein bisschen technisch geworden, sorry for that, ist einfach meine Art, ich hoffe, du hast es genossen. Ich wollte dir einfach hier mitgeben, KI-Souveränität, mach dir Gedanken dazu, reduziere Abhängigkeiten, mach dir jetzt Gedanken und nicht erst in einem Jahr oder sonst irgendwo. Überleg wirklich ganz einfach über Prozesse hin, aber auch schlichtweg der Zugang für die Mitarbeiter, weil die ja standardmäßig wahrscheinlich auch im Alltag damit arbeiten, und überleg dir immer drunter, wie jetzt was passiert ist. Die mächtigste KI der Welt war da, die war weg per Regierungsbefehl. Deswegen bau dein Geschäft nicht auf einem einzigen Zugang auf, den ein anderer abdrehen kann. Wenn du mehr über KI erfahren willst, wenn du weiter dabei bleiben willst, wenn du auch so ein bisschen was über den News-Part haben willst, das Ganze einfach, simpel, kuratiert und runtergebrochen, folge ich mich, wenn du mir bzw. Wafer weiter folgst. Übrigens, ich habe auf der Website tobias-schnitzer.com findest du auch nochmal mehr Kontext zu den Folgen. Hier habe ich auch immer wieder Erweiterungen drin. Und wenn du Bock hast, mir zu folgen, check einmal LinkedIn, habe ich dir in die Shownotes reingepackt. Da gibt es natürlich noch mehr Inhalte rund um KI, einfach zu konsumieren und auf den Punkt gebracht. In diesem Sinne, mir hat die Folge wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mach's gut, bleib dran mit KI. Bis dann. Ciao.